Nach längerer Zeit haben wir wieder Herrn Juncker zu uns bei Gast. Der hat ja schon einmal in der Lateinsendung Erfurti Latina über das römische Recht geredet. Er hat einmal die Schülerfirma vom Evangelischen Ratsgymnasium in Erfurt vorgestellt namens Artemis. Und heute, Herr Jürgen Juncker, da geht es um den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt. Jetzt heißt es nicht, Eulen nach Athen zu tragen. Wir hier in Thüringen, wir haben doch die Goethe-Stadt Weimar.
Ja, die Goethe-Stadt Weimar, die sicherlich eine der wichtigen Stationen von Johann Wolfgang von Goethe gewesen ist. Die erste wichtige Station ist natürlich seine Geburtsstadt Frankfurt am Main. Und die Stadt Frankfurt am Main verleiht jedes dritte Jahr den Goethe-Preis der Stadt an eine Persönlichkeit, die sich seit vielen Jahren, also die nicht ein Anfänger ist, sondern im Zenit des Lebens steht und sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt hat, der Verständigung und Völkerversöhnung. Diesen Preis hat die Stadt verliehen an Max Planck, Albert Schweitzer, Thomas Mann, Sigmund Freud. Und in dieser Reihe, wenn man so will, steht in diesem Jahr 2020 Cevat Karahasan.
Ernst Jünger war ja auch Goethe-Preisträger, das war ja auch umstritten. Bei Ernst Jünger geht es auch um den Krieg, das kann man dann auch heruminterpretieren, wie man will. Und bei diesem Karahasan, da geht es auch um Krieg, aber eben um den Krieg in Jugoslawien.
Ja, eines seiner ganz wichtigen und zentralen Lebensthemen, das vielleicht aber für ihn auch ein stellvertretendes Lebensthema der Verständigung gewesen ist. Er hat in Sarajevo an der Universität gelehrt. Er war da zuständig oder Professor und Lehrer für Dramaturgie. Und er hat in der Zeit der Belagerung von Sarajevo in Sarajevo gelebt, konnte 1993 aus Sarajevo fliehen. Und mit dieser Situation einer eingeschlossenen Stadt, einer belagerten Stadt, wie lebt man in den Stadtvierteln, hat er sich sehr, sehr, sehr beschäftigt. Wie kann man überleben? Was machen Menschen, die aus der Stadt heraus wollen? Was ist mit den Menschen, die drin eingeschlossen sind, die krank sind? Es hat ja dann aus Sarajevo heraus irgendwann einen Tunnel gegeben, den er als Nabelschnur bezeichnet hat zur übrigen Welt. Damit beschäftigt er sich intensiv in seinen sowohl theoretischen als auch journalistischen Arbeiten und eben auch in seinen ganz wichtigen Werken.
Und jetzt in Sarajevo, das ist ja auch immer multikulturell und der Krieg in Jugoslawien, da kamen dann plötzlich diese alten Konflikte wieder hoch oder wurden künstlich geschürt. Karahasan, wie der Name sagt, ist Muslim, aber wie kann er als Muslim alle Leute in Sarajevo verstehen?
Ich bin mir nicht sicher, ob er alle Leute versteht. Manche versteht er bestimmt nicht. Gegen deren Überzeugung könnte ich mir vorstellen, würde er sich auch oder hat sich auch zur Wehr gesetzt.
Das heißt, es gibt beim Islam auch nicht nur den Fundamentalismus, den wir kennen, sondern auch ganz einen anderen Islam.
Ja, manchmal vom Euro-Islam gesprochen. Islam, der sehr viele europäische Traditionen, auch Traditionen der Aufklärung in sich hineingenommen hat, auch andere spirituelle Traditionen des Islam nimmt und der ohne weiteres im Dialog mit katholischen Traditionen oder den Traditionen der verschiedenen jüdischen Gemeinden im ehemaligen Jugoslawien, die ja wiederum sowohl aschkenasische als auch sephardische Traditionen haben, mit denen sich auseinandersetzt bzw. sie aufnimmt und mit ihnen ins Gespräch kommt. Und so ein Mensch, der ins Gespräch kommt, könnte ich sagen, ist auch Karahasan.
Also etwas, was nicht nur Theorie dort am Balkan ist, sondern seit Jahrhunderten dort schon gelebt wird.
Ja, ich glaube, dass er ein positives Beispiel für das Brückenbauen ist. Und manchmal geht es ja unter anderem auch um Brücken im ehemaligen Jugoslawien, um das Zerstören von Brücken, nicht nur als symbolischer Ausdruck.
Die Brücke über die Drina.
Richtig. Er ist mit Sicherheit ein solcher Brückenbauer und hat ein Interesse daran, die guten Traditionen der verschiedenen kulturellen Geschichten, ob es katholische, orthodoxe Kirche oder das Judentum ist und seine eigenen Eltern des Islam, die im Islam groß geworden sind, zu bewahren und aufzunehmen und vielleicht ist zu versöhnen miteinander ein zu großes Wort, aber zumindest in einen Austausch miteinander zu bringen.
Manche sagen ja auch, in Jugoslawien hat wegen des Kommunismus die Religion nicht so eine große Rolle gespielt. Dem widerspricht dann aber wieder, dass dann am Ende des Kommunismus das so herausbricht. Also da waren vielleicht dann Sachen oft auch nicht ausgesprochen. Interessant in seinem seiner Biografie ist für mich, dass er bei Franziskanern in die Schule gegangen ist.
Genau, er ist ja in Dufno geboren, das ist der heutigen Bosnien-Herzegowina, und hat bei Franziskaner Patres den ersten und sehr wichtigen Teil seiner Ausbildung, seiner schulischen Ausbildung bekommen, dann später Literatur- und Theaterwissenschaften studiert und in Zagreb promoviert.
Multikulturalität am Balkan und friedliches Zusammenleben, ja, aber dann am Balkan, da ist ja auch der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Sarajevo gab es 1984 Olympische Spiele und ein paar Jahre später wird Sarajevo wochenlang oder vielleicht monatelang, weiß ich jetzt nicht, belagert. Wie passt denn das zusammen? Oder ist das allgemein etwas Menschliches, was überall in Europa wieder hervorbrechen kann und wo halt das Pech war, dass es damals in den 90er Jahren in Jugoslawien war?
Also ich bin fast davon überzeugt, dass der ausbrechende Jugoslawienkrieg und die Belagerung von Sarajevo eine Bedeutung für die Zeit danach gehabt hat, und zwar für Gesamteuropa. Die Nationalismen haben da vielleicht wiederum eine Tür aufgestoßen. Und der Hass, jetzt beschäftigen wir uns seit 5, 6 oder 8 Jahren mit Hate Speech und Hasstiraden und Fertigmachen auf politischer, rhetorischer Ebene, hat da einen gewissen Türöffner bekommen, aus meiner Sicht. Nicht nur da, aber mir kommt es so vor, dass auch die Ohnmächte der Mächte angesichts von Sarajevo ein bisschen mit dafür verantwortlich sind, dass die Nationalismen im Europa, von dem die EU immer sagt, das ist jetzt ein Europa des Friedens, was ich ein bisschen anzweifle, dass dadurch auch ein Türöffner entstanden ist für das Europa der EU. Also wenn man das von Karahasan liest, dann weiß man, dass erstmal überhaupt das Reden von äußerst großer Bedeutung ist. Menschen, die diesen oder jenen Namen haben, die aufgrund ihres Vor- oder Nachnamens so und so abqualifiziert oder qualifiziert werden, dieses Vorurteil erfahren und diese Gegnerschaft erfahren von Nachbarn, von denen sie es vor 2 Jahren noch nicht erfahren haben, das kann man sagen, das ist wirklich schon ein Ausdruck von Feindschaft oder von Hass. Und wir haben es vielleicht jetzt auf einer anderen Ebene in der sogenannten politischen Auseinandersetzung oder in persönlicher Auseinandersetzung, persönlichen Gespräch als Hate Speech, ja, Bürgermeister, die zurücktreten, weil sie so und so viele Mails bekommen haben mit Drohungen und offene Ausrufe mit Drohungen, schildert Karahasan sehr oft.
Und dann kommt ja auch noch das Absurde dazu, dass die Leute lange in ein und denselben Staat gelebt haben und sich alle miteinander verstehen konnten. Also das gilt ja dann auch nicht als Ausrede, das Fremde oder das Nicht-Verstehen-Können. Nicht? Was macht jetzt Karahasan dagegen, dass so etwas nicht mehr wiederkommen kann? Sie haben ja auch gesagt, er ist ja auch Theoretiker, er hat ja auch Dramaturgie oder unterrichtet nach wie vor Dramaturgie, ist er eben auch aktiver Schriftsteller.
In Sarajevo hat Karahasan ja Anfang der 90er Jahre Stücke geschrieben, hat sie aufführen lassen in der belagerten Stadt. Und ich glaube, das ist fortgesetzt, seine Aufgabe, Mut zu machen und eine Stärke zu verleihen, die man aufgrund der äußeren Umstände vielleicht in Zweifel ziehen könnte. Also den Menschen eine Stärke zu verleihen. An einer Stelle hat er gesagt, Georg Büchner, der war 1991 jedem Menschen in Sarajevo präsent, weil man davon überzeugt war, dass er überall auf einer Bühne auftauchen konnte und anwesend sein konnte. Und die Menschen haben nach Bühnenstücken gelächzt, könnte man sagen. Also, und er hat in den Stücken, die er geschrieben hat und die er eben auch mit inszeniert hat und aufführen ließ, eine gewisse Stärke versucht, den Menschen zu geben, die vielleicht eher von Verlassenheit gesprochen haben.
Also Trost nicht nur in Religion oder in Religionen, sondern auch Trost in der Kunst.
Richtig. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Anliegen und vielleicht eben auch ein Anschluss wiederum an Goethe, Trost in der Kunst zu bekommen, zu erwarten und auch zu bekommen.
Ein Werk von ihm lautet Östlicher Divan und Sie haben Goethe angesprochen, der hat den westöstlichen Divan geschrieben. Ist das ein Zufall? Was könnte uns Karahasan damit sagen?
Na, er hat im Grunde ein Zitat genommen und er hat sich ja relativ oft in die Tradition von Goethes westöstlichem Divan gestellt oder hat gesagt, dass er denkt, dass Goethe einer der ersten Europäer ist, die diese Brücken, ostwestlichen Brücken sozusagen bauen, und in diesen Traditionen sieht er sich auch, und das ist ja mit auch ein Grund, warum die Stadt Frankfurt den Goethe-Preis an ihn vergibt.
Das Wort Divan noch, das ist ja eigentlich was Politisches, also da geht es ja um eine Ratsversammlung, dass sich also Leute versammeln und dann etwa Recht sprechen oder eben den Staat verwalten, die Gemeinde verwalten. Und im künstlerischen Bereich heißt der Divan einfach ein kunterbuntes Allerlei, oder hat das doch auch eine andere Bedeutung, eine ernsthaftere Bedeutung? Ist dieses Allerlei bei Kara Hassan, steckt da ein Sinn dahinter?
Na, das glaube ich schon, dass es mehr ein Erforschen des Wahrheitsgehalts der verschiedenen Traditionen bei ihm ist. Und in einem seiner Bücher, nämlich in dem Nächtlichen Rat, tritt die Hauptfigur ja auf, ein Simon, der in 1968er Jahren nach Berlin gegangen ist, dort studiert hat, eine Frau, die Barbara, kennengelernt hat. Die beiden heirateten auf einer Demonstration, hat er diese Barbara kennengelernt, und er hatte das Gefühl, dass zwei Reihen hinter ihm bei der Demonstration jemand ist, der ihn vollständig fasziniert und zu dem er sich hingezogen fühlt, eben diese Barbara, und mitdemonstriert hat er nur, weil er gedacht hat, es ist insgesamt gesehen eine gute und wichtige Sache, aber nicht aus Detailgründen. Und die heiraten 1969 in diesem Roman, Der Nächtliche Rat, und er geht aber 1991 nach Sarajevo zurück, und dort trifft er irgendwann auf einen Schulfreund, Enver, und von dem Enver sagt er in diesem Roman, dieser Enver hat sich immer weiter in den folgenden Jahren, während er nach Berlin ging, der Simon, hat der Enver sich immer weiter in den Osten Europas, in den Osten Asiens bewegt, auf der Suche nach spiritueller Klarheit. Und ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, ist auch bei Kara Hassan ein wichtiges Motiv, spirituelle Klarheit. Also es ist nicht eine Beliebigkeit, sondern schon auch die Suche nach einer spirituellen Klarheit.
Jetzt haben Sie uns neugierig gemacht. Könnten Sie uns einen Teil vorlesen aus dem Nächtlichen Rat?
Cevat Kara Hassan hat den Nächtlichen Rat veröffentlicht, und der ist in der Originalausgabe 2005 und in der deutschsprachigen Ausgabe im Inselverlag 2006 erschienen, und er beschreibt dort eben diesen Simon, der sich 1991 aus verschiedenen Gründen entschließt, in die Gegend von Sarajevo zurückzukehren, in seinen kleinen Heimatort Foča, und dort in das alte Haus seiner Eltern wieder einzuziehen, die nicht mehr am Leben sind, wo er einen Schlüssel für hat, wo er reingehen kann. Mit diesem Moment, wo er die Schwelle übertritt, das ist bei Herrn Kara Hassan des Öfteren der Fall, kommt sein ganzer Bewusstseinsstrom an Erinnerungen, an vergangenen Assoziationen in dem Simon hervor, und er prüft die Gerüche in den Zimmern, er hat den typischen Walnussgeruch plötzlich wieder übermächtig eigentlich in der Nase, und er versucht jetzt, zurückgekehrt in Foča, die Bekannten seiner Eltern aufzusuchen, von denen er ja weggegangen ist, als er 16, 17 oder 18 Jahre alt gewesen ist, und jetzt als älterer Mann kommt er wieder zurück, er hofft, dass sie am Leben sind. Alle muslimischen Nachbarn, die Freunde seiner Eltern gewesen sind, und er besucht die jetzt im Grunde täglich, oder er versucht sie zu besuchen, weil zwischendrin nämlich merkwürdige Dinge auch passieren. Er wird von der Polizei angehalten, er wird auf die Wachstube gebeten. Dort merkt er, dass der Polizeipräsident ein ehemaliger Turnlehrer von ihm ist. Also eine Reihe von Assoziationen, die über ihn hinwegströmen oder die er in sich aufnimmt, und er besucht also diese Bekannten seiner Eltern. Sie erkennen ihn auch sofort wieder, bewirten ihn mit ähnlichen Dingen, mit ähnlichem Essen, Kaffee, wie sie ihn vorher schon begrüßt haben oder wie sie auch untereinander austauschen. Und das Zweite, was merkwürdig ist, im Laufe der ersten Wochen seines Aufenthalts dort kommen Menschen um. Die erste, die umkommt, ist Sura Cengic, eine Frau aus einer alten bosnischen Familie und eine außergewöhnliche Frau, die er bereits als Jugendliche gekannt hat und die eines grausamen Todes, also sie wird ermordet, stirbt. Und das passiert in den folgenden Tagen und Wochen immer wieder. Und er verstrickt sich mehr und mehr in so einen Bewusstseinsstrom des Erinnerns, der Assoziationen. Er schafft es manchmal dann nach ein paar Wochen gar nicht mehr tagsüber aus dem Haus zu gehen. Er bekommt starke Bauchschmerzen und schläft oft tagsüber. Und wenn er nachmittags wach wird, macht er sich einen starken Tee, um wieder frisch zu werden. Und irgendwann ist es dann so, dass ihn abends dieser Jugendfreund Enver besucht. Und der Enver, mit dem unterhält er sich. Was hat er gemacht in der Zwischenzeit? Er, Simon, ist Arzt geworden in Berlin. Enver hat, kann man sagen, sich von einem mystischen Islam zu immer weiteren spirituellen Reisen aufgemacht. Und im Grunde führen sie Nachtgespräche. Nacht um Nacht kommt Enver, um ihn zu besuchen, um miteinander zu sprechen. Und irgendwie denkt man als Leser, das sind Gespräche. Aber nach einiger Zeit kommt man als Leser auf den Eindruck, dass es Gespräche sind, die ausschließlich im Kopf von Simon stattfinden, während er sich dort in dem Haus, in dem alten Haus seiner Eltern aufhält.
Also eine Unmenge von Assoziationen, eine sehr anspruchsvolle Lektüre. Mir ist ja auch aufgefallen, er schreibt alles in seiner Muttersprache, im Unterschied zu anderen, die ausgewandert sind. Er kann nicht Deutsch schreiben, weil etwas verloren gehen würde, nicht wahr?
Ja, also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Dürfen wir jetzt etwas hören? Sie haben uns neugierig gemacht aus dem Roman Der nächtliche Rat, erschienen im Inselverlag.
Ja, sehr gern. Während der Simon im Haus seiner Eltern ist und er im Grunde nur nächtliche Gespräche hat, von denen wir als Leser denken, im Grunde sind es Gespräche, die in ihm selbst stattfinden, tut er einen merkwürdigen Raum auf, den er vorher schon festgestellt hat, an den er sich als einzigen Raum überhaupt nicht erinnern konnte und kann im Haus seiner Eltern. Und dieser Raum führt in einen Keller und den stellt er als den Raum des Barzach vor. Also ein im Islam gebräuchliches Wort für ein Zwischenreich, in das die Toten eingehen, in das ihre Seelen eingehen und in dem sie noch nicht zur Ruhe gekommen sind und in dem sie auch dann überhaupt nicht zur Ruhe kommen, wenn sie ermordet wurden oder wenn sie auf grauenhafte Weise in dieses Zwischenreich gebracht worden sind. Und ihr Schicksal ist es dann immer wieder, von diesem Zwischenreich Barzach zurückzukommen und unter den Lebenden zu weilen, unter ihnen zu geistern, weil sie keine erlösten Seelen sind. Und da steht im 14. Kapitel, er ließ die Kerze mit dem kleinen runden Schein statt einer Flamme auf dem Tisch stehen. Er wusste, dass er keinen Nutzen von ihr haben würde, dass er sie auf dem Weg, auf den ihn das kaum hörbare Flüstern gerufen hatte, nicht brauchte. Seine Bewegungen waren langsam wegen der Dunkelheit, wegen seiner eigenen Kraftlosigkeit, wegen eines undeutlichen Gefühls. Und diese Langsamkeit verlieh seinem Gang durch das Zimmer, den Flur und über die Veranda etwas Feierliches. Beim Hinabsteigen der Treppe lehnte er sich nicht an die Wand, brauchte er seine Hände nicht nach vorn zu strecken, um das Gleichgewicht zu halten. Streckte er den Fuß, mit dem er gerade ausschritt, nicht heraus und tastete mit ihm nicht nach der nächsten Stufe. Er ging aufrecht, mit entspannt am Körper herabhängenden Armen, feierlich, als wäre sein Abstieg Teil eines Rituals. Kurzum, er ging so, wie man in völliger Finsternis Treppen, die der Körper nicht kennt, nicht hinuntergehen kann. Als er am Fuß der Treppe angelangt war, hörte er, wie sich die Kellertür geräuschvoll öffnete, ging hindurch und schritt weiter feierlich durch den Keller, in dem dasselbe rötliche Licht herrschte, wie in seinem Zimmer, dunkel, als hätte auch im Keller irgendwo eine Kerze gestanden, die nicht brannte, sondern an der Spitze rot war.
Das zweite Werk, das Sie ausgesucht haben, ist Sarah und Serafina. Können Sie uns sagen, worum es in diesem Werk geht und dann, warum Sie ausgerechnet diese zwei Werke ausgesucht haben?
Ja, das ist eigentlich der erste Roman von Karasan, den ich gelesen habe, Sarah und Serafina. Und am Anfang guckt man ja immer auf den Einband, um eine Kurzbeschreibung zu erfahren. Und ich hatte zunächst mal den Eindruck, dass es sich um zwei Personen handelt, Sarah und Serafina. um die es hier geht. Und auf den ersten Seiten des Lesens habe ich dann erst mal gedacht, ja, eigentlich könnte das Buch auch Dervo heißen, weil am Anfang der Ich-Erzähler sich oft mit einem Dervo trifft, der etwas jünger ist als er. Der Ich-Erzähler lebt in Sarajevo, in der eingeschlossenen Stadt Sarajevo, Anfang der 90er Jahre. Und er ist dort ehemaliger Professor an der Universität. Und Dervo, den er seit längerem kennt, ist eigentlich von Haus aus Handwerker, der sich in allen Metiers sehr, sehr gut auskennt. Und dieser ist in dem Stadtviertel, in dem sie leben, Vize-Polizeipräsident geworden. Und er muss an die Front ab und zu. Und bevor er das tut und auch wenn er zurückkommt, besucht er zunächst den Ich-Erzähler, also den Professor, und raucht, die beiden rauchen eine Zigarette, trinken einen Kaffee zusammen und sie tauschen sich aus. Wenn er weggeht an die Front, der Dervo, dann sagt er immer, er geht ins Terrain. Und wenn er zurückkommt, sagt er, er kommt aus dem Terrain. Und als er einmal zurückkommt, schildert er die Nabelschnur, von der ich schon gesprochen habe, also der kleine Verbindungstunnel, der von der Stadt Sarajevo nach draußen hergestellt worden ist. Er kommt über diesen Verbindungstunnel in die Stadt und da müssen die Menschen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt früh morgens warten. Manche haben sich schon angestellt, manche haben schon übernachtet dort, um in die Stadt zu kommen, um Sachen reinzubringen, weil sie Verwandte dort haben, Lebensmittel reinzubringen. Und dann gehen die Ersten rein, er war unter ihnen, vom Terrain kommt und da sieht er die Ersten, die rauskommen, manche Schwerkranken, die den Tunnel nutzen. Und in diesem Zusammenhang, als er das dem Professor schildert, kommen sie darauf, dass der Dervo eine Bitte mitgebracht hat von einer Angelina. Diese Angelina ist eine ältere Dame, sie wohnt, lebt mit ihrem Mann außerhalb von Sarajevo und sie möchte nämlich sehr, sehr gerne, dass Dervo und auch der Professor dafür sorgen, dass ihre Schwester rauskommt aus Sarajevo, dass sie rausgehen kann. Und diese Grüße übermitteln dann beide. Sie besuchen die Sarah, so heißt die Frau, so heißt die Schwester von der Angelina. Sie besuchen sie und werden dann aber auch sehr, sehr deutlich inne. Das ist eine ehemalige Lehrerin, die jetzt nicht mehr in der Schule arbeitet. Sie werden dann aber auch sehr deutlich von ihr darauf hingewiesen, dass sie gar nicht rausgehen möchte. Ihre Zeit ist es nicht. Sie möchte in Sarajevo bleiben. Es ist ihre Stadt. Warum soll sie rausgehen? Sie hat hier noch zu tun. Aber was sie möchte, ist, dass ihre Tochter Antonia, die kurz vor einer Heirat steht, dass diese beiden rauskommen. Und in der Folgezeit geht es auch darum, kann die Antonia, also die Tochter, überhaupt raus und ihre Mutter allein lassen? Kann sie ihren Mann allein lassen oder sollen sie vorher heiraten oder sollen sie nach ihrer Flucht aus Sarajevo heiraten? Und da geht es eben auch um die Namen, denn ihr Mann hat keinen guten Namen, er hat einen muslimischen Namen, er hat auch keine Geburtsurkunde und die Frage ist, er hat eine Geburtsurkunde, aber keine Taufurkunde. Wie komme ich an die richtigen Bescheinigungen? Und sie will dafür sorgen, dass ihre Tochter rauskommt, aber eben auch der zukünftige ihrer Tochter rauskommt. Und dafür braucht der gute Urkunden und er braucht einen guten Namen und er braucht einen Fürsprecher, damit sie überhaupt aus dieser Nabelschnur wieder rauskommen. Für sich selber möchte sie es gar nicht in Anspruch nehmen. Und als der Professor sie das zweite oder dritte Mal besucht, kommen sie auch auf ihren Namen, also die Bedeutung von Namen und auf ihren Namen. Und dann schildert sie, wie ihre Schwester Angelina, die etwas älter gewesen ist als sie in der zweiten Klasse war und ihre Schwester in der sechsten Klasse, wie sie da ein rettendes Erlebnis gehabt haben. Sie hat das rettende Erlebnis gehabt, weil sie mit einer Mitschülerin in Sarajevo an das zu diesem Zeitpunkt reisende Wasser eines Flusses ging, als Zweitklässlerin waren sie fasziniert anscheinend davon, von diesem Schauspiel. Und zu diesem Zeitpunkt, 1942, als sie in die zweite Klasse gegangen sind, kamen sie auf dem Rückweg von dem Wasser am Marktplatz vorbei und da hielten zwei offene Lastwagen der deutschen Truppen. Und plötzlich rief einer der deutschen Soldaten, diese da, die sieht so aus, jüdisch, ihre Freundin, mit der sie am Fluss gewesen ist. Diese da, die sieht so aus, schau das Haar. Und es war gut gewesen, wenn sie eine Mütze aufgehabt hätte. Und sie zwei Soldaten kommen und transportieren ihre Freundin auf den Lastwagen. Und wie heißt du? Und sie sagt, Sarah. Na, dann kommst du auch. Und sie bringen auch sie hoch. Und in diesem Moment kommt ihre Schwester Angelina und ruft aus der Entfernung über den Platz, Serafina, was ist mit dir los? Serafina, wo willst du hin? Steig nicht auf den Wagen, komm, wir haben hier Abendessenzeit. Und allein diese Einsicht oder Sicht ihrer Schwester, sie Angelina zu rufen, hat sie dazu gebracht, dass die Soldaten sie von dem Lastwagen wieder herunterließen, aber ihre Freundin nicht. Hinter ihr wurde die Plane geschlossen.
Also der Name, der auch eine zutiefst religiöse Bedeutung hat, war hier schlicht und einfach etwas, worum es ging, überlebte man oder überlebte man nicht. Und wenn man auch noch denkt, dass ja auch viele Muslime aus Familien kamen, die früher einmal christlichen Sekten gehört haben, dann wie soll man das Schicksal des Namens nennen? Ist das Fluch, der eigene Name, oder ist das Stolz, ist das etwas Positives oder etwas Negatives?
Ihre Schwester hatte sie ja Serafina gerufen, als sie als Zweitklässlerin da auf den Lastwagen gehievt worden ist von den Soldaten und mit dem Namen sie eigentlich wieder runtergeholt. Was für sie traurig war, das ist, dass ihre jüdische Freundin nicht runtergeholt wurde, weil ihr nichts dazu eingefallen ist, wie man sie hätte noch rufen können. Und deswegen besteht sie jetzt in den Gesprächen mit dem Professor, die ja Papiere und Dokumente, Taufdokumente besorgen sollen für den künftigen Schwiegersohn, besteht sie immer darauf, dass sie Sarah heißt. Er sagt immer Serafina, weil das auch auf der Klingel sozusagen steht und weil auch die Serafina ihnen genannt worden ist, aber sie sagt immer, sie heißt Sarah.
Aber das sind keine Fantasien von Kara Hassan, das war ja wirklich damals, auch noch in den 90er Jahren, konnte das auch noch entscheidend sein. Nicht? Welchen Vornamen man hatte, welches Wort man im Serbokroatischen verwendet hatte, dann wurde man abgestempelt, Kroate, Serbe oder Muslim.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das bei Kara Hassan sehr wichtig ist, dass er auch die korrekten Namen sozusagen verwendet in seinen Romanen. Er lässt den Simon, der wieder nach Foča zurückgekehrt ist, eben. Es wird immer genau auch die Geschichte geschildert.
Also jeder ist gleich viel wert, egal welche Religion, jeder ist wichtig, jeder trägt dann auch das Schicksal seines Namens. Was wollen Sie uns aus diesem Roman vorlesen?
Ja, ich würde gerne etwas vom Anfang lesen. Ich habe jetzt die Taschenbuchausgabe Cevat Kara Hassan, Sarah und Serafina, Surkamp Taschenbuch, Ausgabe, erste Auflage als Taschenbuch 2014, ganz am Anfang. Die Farbe der bronzenen Schatten. Die Menschen verbringen ihr Leben auf Erden im Schatten von Bronzefiguren, sagte mein Freund Albert Goldstein. Wir saßen im Wiener Café des Hotels Europa, Sarajevo, umgeben von dem Stimmengewirr, das dort immer herrschte, zumindest damals, während unseres Gesprächs, Mitte der 80er Jahre. Mit Bronzefiguren meine ich die Denkmäler, sagte er, jene Symbole eines politischen Wertsystems, die einen notwendigen Bestandteil jeder gesellschaftlichen Ordnung bilden. Ohne Staat keine Denkmäler, ohne Denkmäler kein Staat. In den Bronzefiguren bzw. Denkmälern sehe ich daher die Bedeutung all dessen versammelt, was mit der Institutionalisierung der menschlichen Gesellschaft zu tun hat, also mit Staat im weitesten Sinne. Du stimmst mir da hoffentlich zu. Etwas weiter danach stellen wir uns folgendes Experiment vor, sagte Albert Goldstein. Wir schicken 5 Menschen aus verschiedenen Weltgegenden auf eine einsame Insel und überlassen sie dort sich selbst und der Natur. Diese Menschen kennen einander nicht, sie haben keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsame Vorstellung von Hierarchie, Ordnung und Arbeit. Ich weiß nicht, ob es je so ein Experiment gab, aber ich bin hundertprozentig sicher, wie es ausgehen würde, falls diese Menschen überlebten. Und sie haben überlebt, sie überleben immer, Robinson hat überlebt, die Menschen können sogar ihre eigenen Taten überleben. Und menschliche Taten sind zweifellos schlimmer als alles, was die Natur je anrichten könnte. Ich bin völlig sicher, dass unser System auf ihrer einsamen Insel eine Art Zeichensystem zur Verständigung und damit Schatten unserer Bronzefiguren hervorbringen würden. Im Kampf ums Überleben, im Bemühen um Verständigung würden sie eine Gesellschaft schaffen und mit ihr eine Hierarchie, Arbeitsteilung, Kompetenzen, Verhaltens- und Beziehungsmodelle, die für alle verpflichtend wären. Ich stimmte meinem Freund nicht zu, aber ich widersprach ihm auch nicht, denn in meinem Leben hatte es so viele Bronzefiguren gegeben, dass ich meine Privatgespräche mit ihnen verschonen musste. Außerdem lässt sich das Experiment, von dem Albert sprach, nicht mehr durchführen, weil es keine einsamen Inseln mehr gibt, aus denen man Menschen der Natur aussetzen könnte. Das Verschwinden der einsamen Inseln war eines der ersten Anzeichen dafür, dass die Welt nach und nach ihrer Geheimnisse beraubt werden würde.
Wie Liest man eigentlich die Werke von Cevat Karahassan, Goethe-Preisträger der Stadt Frankfurt 2020? Kann man diese Romane verschlingen? Liest man die in einem durch? Oder hat Karahassan auch völlig unterschiedliche Sachen geschrieben, dass man das nicht für alle Werke beantworten kann?
Ich glaube nicht für alle Werke, denn er hat Reportagen geschrieben, er hat Bände von Erzählungen veröffentlicht. Und in den Romanen könnte es natürlich Vergleichbares geben, weil es da immer einen Punkt oder mehrere Punkte drin gibt, wo die Hauptfiguren in so einen Bewusstseinsstrom geschichtlicher Erinnerung hinabgerissen werden oder hinabtauchen, mal deutlich, mal weniger deutlich. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man auch die Romane an einem lesen kann. Nur mir ist es nicht so gegangen. Also ich musste manchmal nach 20 Seiten hinlegen, weil mir auch wiederum Assoziationen kamen und ich mich erstmal mit den Assoziationen beschäftigt habe, sodass mir Karahassan wie ein Autor vorkam, der beim Leser auch wiederum Assoziationen hervorruft.
Hatten Sie ähnliche Erlebnisse auch schon bei anderen Autoren oder ist das etwas, was Ihnen besonders aufgefallen ist bei Karahassan?
Also mir ist es hier besonders aufgefallen, dass er eine Begabung aus meiner Sicht und für mich besitzt, dass ich als Leser auch noch ein bisschen weiterschreibe an dem Roman oder Seitenzweige einschlage oder selber Erinnerungen oder Assoziationen bekomme, denen ich gerne mal einen Moment lang nachgehe, bevor ich mich wieder ans Buch begebe. Und das fand ich ein geradezu Beweis seiner Qualität.
Also keine leichte Lektüre, aber doch gut geschrieben.
Ich fand es sehr, sehr, sehr gut geschrieben. Und deswegen könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass es Leser gibt, die sagen, das hat etwas von Spannung an und ich kann nicht lange ruhen, wie im nächtlichen Rat, bis Simon in den Barzach eingetaucht ist. Und das ist so auf den letzten Seiten des Buchs.
Braucht man unbedingt profundes Vorwissen bei Karahassan? Muss man sich mit dem Balkan beschäftigt haben? Oder kann man das auch einfach auf sich wirken lassen?
Also das eine schließt, glaube ich, hier das andere nicht aus. Natürlich kann man sagen, das ist eine spannende Lektüre.
Ist es Weltliteratur? Ist es überall auf der Welt verständlich? Oder haben wir in Mitteleuropa den Vorteil, dass wir die Problematik ein bisschen leichter verstehen können, auch nicht wirklich verstehen können, ein bisschen leichter verstehen können, auch etwa auch durch die deutsche Vergangenheit?
Also ich glaube schon, dass es eine europäische Literatur ist, selbst wenn es ja solche muslimischen Mythologien eine Rolle spielen wie den Barzach.
Also naja, Fegefeuer gibt es ja auch im Christlichen.
Richtig, also die Parallelen, ich meine, natürlich kann man sagen, die drei monotheistischen Religionen, deren Verwandtschaft kann man nie ablehnen.
Der Punkt, in dem sie am meisten zusammenkommen können, ist und bleibt ja die Mystik, wie man auch sieht bei Karahassan. Kann man das so unterschreiben?
Ja, vielleicht kann man, ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr verallgemeinern, Spiritualität sagen, denn von den mystischen Gruppen, wie auch ohnehin von allen Gruppen in diesen drei monotheistischen Religionen, gibt es eine enorme Vielfalt und von daher treffen sich manche Gruppen aus den drei Religionen gut. Es gibt aber auch andere, die sich eben nicht gut verstehen können.
Also manchmal leichter zwischen den Religionen als innerhalb einer und derselben Religion?
Ganz bestimmt, ja. Also das Gespräch, das der Enver mit ihm führt, also ob tatsächlich im Roman oder im Kopf vom Simon, das könnte er auch mit einem Mönch auf dem Athos führen. Ja, also ich glaube, dass das ein vielstimmiges Gespräch ist, selbst wenn es nur zwei Personen ausführen.
Letzte Frage. Religiöse Eiferer, hat Karahassan Verständnis für Sie oder lehnt er Sie völlig ab? Sind religiöse oder politische Eiferer, sind das für ihn Möglichkeiten, Probleme zu erklären und eine Lösung daraus zu finden? Oder wird man auf einer Welle von Multikulturalität soft quasi mitgenommen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sie als religiöse Eiferer verstehen würde, sondern als nationalistische Eiferer. Also sie vielleicht manchmal in eine Sprache als Fassade eintauchen, die religiös ist. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass er eher sagen würde, sie sind nicht religiös.
Also die, die vorgeben, dass sie religiös sind, sind nicht religiös?
Ja.
Sie haben uns sehr neugierig gemacht auf den diesjährigen Preisträger des Goethe-Preises der Stadt Frankfurt. Noch einmal die Bücher, aus denen Auszüge gelesen worden sind: Der nächtliche Rat, erschienen im Inselverlag, und Sarah und Serafina, erschienen im Surkamp Verlag. Herr Juncker, herzlichen Dank und wir freuen uns, wenn Sie wieder mal bei Radio Frei zu Gast sind.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Alles Gute für Radio Frei und für Ihre Beiträge.